Jetzt wäre die Möglichkeit, was zu fragen oder zu teilen. Bitte.
Ich habe zwei Fragen.
Sehr gut.
Die erste Frage ist, also es war jetzt für mich nicht angenehm. Und zwar wurde ich sehr unruhig. Da konnte ich irgendwann nach einem bestimmten Augenblick dir nicht mehr folgen und habe mich dann auf die Emotion der Unruhe konzentriert. Okay. Sie angeschaut, dann ist sie wieder weggegangen und kam ich wieder zurück in den Fluss. Es war so ein Hin und Her. Mhm. Also ich habe ein äußerst unbefriedigendes, beunruhigendes Erlebnis gehabt. Woran liegt das?
Das weißt du wahrscheinlich besser als ich. Hast du sowas schon mitgebracht gehabt oder war das jetzt aus dem Kontext deines restlichen Lebens? Diese Unruhe meine ich.
Ich habe öfter Unruhe, wenn ich dann meditiere, dann ist die auch vorbei. Aber dieses Zerlegen, ja.
Ja, also das kann schon sein, dass das einfach durch die Herausforderung kommt, die diese Praxis auch mit sich bringt, ne? Weil wir da ja wirklich ein ganz eingefleischtes, im wahrsten Sinn des Wortes, Körperkonzept hinterfragen. Und dass dadurch dann eben, je mehr man an Ich-Narrativ in den eigenen Körper investiert, umso verunsichernder kann das dann auch sein, wenn man dem Geist jetzt da eins seiner Lieblingsspielzeuge so in Frage stellt. Könnte das das gewesen sein?
Ja, und vielleicht auch im Zusammenhang mit der zweiten Frage. Ich arbeite beruflich in der Kosmetikindustrie, in der Kosmetikbranche. Wie gehe ich damit um im Alltag? Mit dieser buddhistischen
Naja, du könntest dir zum Beispiel denken, meine ganze Industrie wird gebraucht, weil der Körper von sich aus eben nicht so aussieht, wie man möchte. Das hat ja einen Grund, warum da Milliarden dafür ausgegeben werden jedes Jahr, weil irgendwie der Körper halt ein bisschen Hilfe braucht, wenn er so aussehen soll, wie das auf irgendeinem Fantasieplakat abgebildet ist. Ne?
Ich will ja auch nicht sagen, vergesst Sie es, kein Körper ist perfekt. Stehe ich
immer noch da. Ja, aber also wird sicher spannend, jetzt damit umzugehen. Ne? Du könntest jetzt entweder sagen, ach, das war jetzt ein Wochenende, das vergesse ich mal schnell wieder. Oder du schaust halt, wie du da auch in dieser Tätigkeit das dann mal durchblitzen siehst. Also Make-up ist ja, das Wort allein sagt ja schon, man muss eben was dazu machen. Das ist auch das, die wörtliche Übersetzung für Sankhara. Etwas Zusammengemachtes, also to make up something heißt ja auch, was etwas aus etwas machen, was sonst nicht so wäre. Ne? Und das macht unser Geist ja die ganze Zeit. Ist, ne? Nicht nur mit dem Körper, sondern eigentlich sein ist ja auch ein Geschick in gewisser Hinsicht, ne? aus Rohzutaten etwas Neues zu machen. Wenn man einen Kuchen backt, dann nimmt man Eier und Mehl und Milch und dann wird was Neues draus. In dem Fall ist das positiv. Ne? Und auch, dass der Geist das kann, ist ja nicht unbedingt was Schlechtes, nur wir sollten uns darüber bewusst sein, dass unser, zum Beispiel unser Geist etwas aus dem Körper macht. Und in einem jetzt nicht ordinierten Kontext, wo es irgendwie da kernig zugeht, in zwischenmenschlichen Beziehungen, vielleicht ist es auch manchmal wichtig und gesund, dass man in einer Beziehung zum Beispiel sich auch mit dem Körper gut zurechtkommt. Aber gleichzeitig kann man sich ja darüber bewusst sein, dass immer der Geist da seinen Beitrag leistet zu der Wahrnehmung, die wir von einem Körper haben. Und da ist natürlich deine ganze, das berufliche Umfeld ja eine Veranschaulichung, wo man sieht, ja, So ist der Körper gemacht, dass er das braucht, wenn er so und so wirken soll. Also das Ganze ist ja nicht gedacht, um den Körper zu entwerten, sondern um ihn einfach wieder, also in ein wirklichkeitsnäheres Licht zu rücken.
Mal ihn ganz zu vernachlässigen?
Nein, davon ist ja nicht die Rede. Ne? In, genau. Vernachlässigen und es mit dem Körper übertreiben, das wären sozusagen die beiden Extreme. Ne?
Also ich fand die Übung jetzt eher wunderbar, auch zum ersten Mal, weil ich das so toll fand, wie das alles zusammenwirkt. Mhm. Also wie diese ganzen Sehnen und Knochen und Flüssigkeiten, wie das alles so funktioniert. Und da wir jetzt beim Reflektieren drüber, das war ja nicht in der Sache. Wir sollen es ja eigentlich disidentifizieren und das jetzt nicht toll finden.
Ja.
Erster Teil. Und dann kam die zweite Frage, was ist eigentlich die Funktion von Ekel? Wozu ist Ekel gut? Weil das ist ja eigentlich das Intendierte, dass wenn man diesen Reißverschluss aufmacht, naja, dass man da erstmal fühlen soll.
Moment, oder so. Ja, also das waren jetzt zwei Fragen,
ja,
oder?
Ja, ja, genau.
Dann mal der Rainer. Die Frage 1, dass da eine gewisse Faszination ist, das ist schon in Ordnung, finde ich. Wenn es dann, wenn man das schafft, das quasi für seine Zwecke zu nutzen, sagt, aha, interessant, und da gibt es, wie das alles funktioniert, und dann könnte man ja sagen, oh, ist das toll, jetzt bin ich richtig stolz drauf, dass ich so einen tollen Körper habe. Oder man könnte sagen, aha, so eine raffinierte Maschine ist das. Also mehr noch dieses Nicht-Ich-Hafte auch wieder da rauslesen. Was, ne? So wie wenn man irgendwie die Motorhaube von einem tollen Auto aufmacht und sieht, da sind 1000 Schläuche und ja, Wahnsinn, wie das funktioniert. Ne? Also wenn man da, so wie ich jetzt, sich nicht auskennt mit so einem Motor, ich bin da, das kann man ja quasi, kann ihm der Mund offen stehen bleiben, dass tatsächlich, wenn man da einen Knopf drückt, dass das Ding dann mit 200 km/h losfährt. Ist ja ein Wunderwerk der Technik. Ne? Und so kann, diese Faszination könnte man nutzen, um beim Thema zu bleiben und dann aber trotzdem ein bisschen regulieren, in welche Richtung das Ganze geht. Eben nicht in Richtung mehr und mehr Faszination und Identifikation mit dem Körper, sondern einfach eine, im Prinzip ist das Ganze eine Wahrnehmungsübung. Wir haben eine bestimmte Wahrnehmung des Körpers von Natur aus oder von geprägt von Einflüssen, von Erfahrungen, und hier versuchen wir einfach diese Wahrnehmung des Körpers bewusst ein bisschen da dran zu drehen, dass man auch eine Wahrnehmung vom Körper haben kann, die aussagt, dieser Körper ist einfach ein Teil der organischen Welt und nicht etwas, was ich bin. Und da zugleich im Anschluss zur zweiten Frage mit dem Ekel, das kommt eigentlich in der ganzen Meditationsbeschreibung nicht vor, das Wort. Ja, wir haben, es gibt eine andere ziemlich heftige Meditationsübung, die Unattraktivität der Nahrung, die man zu sich nimmt, ja, und die spielt heute keine Rolle, und da kommt tatsächlich das Wort Ekel einmal vor. Aber hier im ganzen Kontext kommt das Wort nicht vor. Ja, wir haben der Titel der Meditation, Asubha, ist nicht Schönheit, also jetzt nicht Hässlichkeit, sondern nicht Schönheit, weil das auch ausdrücken soll, welche Wahrnehmung wir hier versuchen, in ein realistisches Licht zu setzen. Ne? Man sagt, die Idee, dass der Körper schön ist, ist auch nur ein relatives Konzept, das sich verändern kann, wenn ich den Körper von einer anderen Seite aus betrachte. Ja? Und das andere mit dem, dass die Organe an und für sich einem jetzt nach der normalen Wahrnehmungsprägung eigentlich als nicht unbedingt appetitlich oder sauber erscheinen, ist eher nur also als so ein bisschen Gegenstück gedacht zu der Wahrnehmung, die wir vom äußerlichen Körper haben, dass der so schön und so anziehend ist. Aber letzten Endes, denke ich, läuft es darauf hinaus, da bei dieser Wahrnehmung anzukommen, die der Buddha in dem Gleichnis auch vorgibt. Er sagt, das ist im Prinzip so eine Hülle und da sind verschiedene Dinge drin und eigentlich gar nicht so der großen Aufregung wert.
Ich möchte was sagen und fragen.
Ja.
Hast du gerade mich?
Sage und frage bitte, ja.
Also ich möchte es nochmal ergänzen. Für mich war die Meditation jetzt auch sehr positiv und zwar hat sich bei mir ein Gefühl der großen Dankbarkeit eingestellt, weil mir klar geworden ist, auch wie dir, dass das ja alles zusammenspielt, also die Knochen, die Muskeln, das Fleisch. Und dass ich ohne Skelett, also ohne Knochen, gar nicht hier sitzen würde und meditieren könnte, sondern ich eigentlich so ein Fleischsack wäre, der auf dem Boden liegt, wo die Organe drin sind. Mhm. Und dass ich ohne Muskeln und ohne das Gewebe, das alles versorgt, die Knochen gar nicht hätte hierher bringen können, weil das ist ja sozusagen der Motor von dem Ganzen. Und so spielt das alles miteinander, inklusive der Haut, die verhindert, dass ich meine Flüssigkeiten vielleicht auch ein Schutz ist gegen Bakterien und so weiter. Ja. Das ist eine geniale Zusammenstellung und dass das so funktioniert, ist schon beeindruckend. Ohne dass ich jetzt nichts daraus mache, aber allein das zu betrachten, finde ich schon, ist wie ein Wunder. Also wer oder was sich das ausgedacht hat, ist beeindruckend. Irgendeinen Ursprung muss es ja haben. Es ist ja nicht einfach vom Himmel gefallen.
Nein, vom Himmel ist es sicher nicht gefallen. Ja, recht.
Und jetzt habe ich aber noch zwei Fragen. Und zwar einmal Richtung Körper. Dieses Zerlegen in die Einzelteile ist das eine. Es gibt aber auch diesen Effekt, den sogenannten Synergieeffekt, der sagt, das Gesamte ist mehr als die Summe der Einzelteile. Jetzt, was ich mich frage, ist, wenn man jetzt diese ganzen Komponenten zusammenstöpselt, die Knochen, die Muskeln, das Fleisch und so weiter, und der Synergieeffekt auftritt, dass das Gesamte mehr ist als die Summe der Einzelteile, diese Differenz, dieses Delta, das da entsteht, und das auch wieder verschwinden würde, wenn man es wieder auseinander nimmt, könnte dieses Mehr, was da entsteht, in irgendeiner Form ein Ich-Bewusstsein oder was auch immer sein?
Also von meiner Seite kriegst du dann eine klare Absage, weil der Synergieeffekt, den kann man jetzt postulieren, aber also wo ist da der Beweis für den Synergieeffekt? Also das ist jetzt eine Annahme, die du schon mit hineinbringst. Ich denke, bei dieser Körperübung müssen wir nicht so, es geht da irgendwie nicht so gleich ums Ganze. Verstehst du, was ich meine? Es geht da jetzt nicht irgendwie darum, im Endeffekt festzustellen, gibt es tatsächlich irgendwann ich oder nicht. Wir wollen nur feststellen, ist dieser Körper etwas, was es wert ist, sich damit daran festzuhalten und sich damit zu identifizieren. Na, und weil unsere Wahrnehmung eben so von der äußersten Schicht geprägt ist, versucht der Buddha das für uns einfach so ein bisschen so auseinanderzufalten und dann zu zeigen, ja, was ist ein Körper eigentlich wirklich? Ne? Im Prinzip ist das der ganze Sinn der Übung, dass wir uns anschauen, was ist die Gesamtheit des Körpers, und diesen Eindruck lassen wir dann auf uns wirken und schauen, was verändert das mit der Wahrnehmung, die wir von Haus aus über den Körper haben. Ja, und ob es dann im tiefsten Sinne ein Ich gibt oder nicht, das wird hier noch nicht restlos geklärt.
Hier geht es auch gar nicht so sehr ums Ich, sondern einfach, dass da dann noch zusätzlich was da ist, was vorher einfach nicht da war. Also für mich gibt es den Synergieeffekt schon, weil für mich ein Kuchen eben, wenn ich den esse, mehr ist wie nur Mehl, Zucker und Eier. Wenn ich die separat esse, ist das ein ganz anderes Gesamtbild, wie wenn ich einen gebackenen Kuchen esse.
Ja, aber da, das, was mehr ist als die Zutaten, ist etwas, was in deinem Geist stattfindet. Und nicht etwas, was im Kuchen stattfindet. Na, und uns geht es jetzt um die körperliche Ebene. Na, welche geistigen Komponenten es noch gibt und ob die uns selbst sind oder nicht, oder das ist eine ganz andere Frage. Ja, und es geht jetzt nur darum, mal zu sagen, ja, der Kuchen besteht aus dem und dem. Wenn du mal angenommen, du bist irgendwie laktoseintolerant, dann wirst du wissen, ob da Milch in dem Kuchen ist. Ja, dann hilft dir der Synergieeffekt nichts, zu sagen, ja, es ist ja ein Kuchen, darum kann da keine Laktose drin sein, weil es nicht aus Milch besteht.
Und wenn man mir sagt, da ist keine Laktose drin, ich esse ihn und es ist doch welche drin und ich zeige keine Reaktion, dann ist das der Placebo-Effekt,
der aus dem Geist gekommen. Genau. Zeigt dann, wie mächtig der Geist ist. Ne?
Okay, dann hätte ich noch eine Frage zum Geist. In der Meditation davor ging es um den Wissensgeist. Und damit, dass man den Geist halt immer, der ist immer mit irgendwas beschäftigt. Mhm. Und dass er nicht eben abdriftet, dass man ihn mit etwas Definiertem beschäftigt, damit er nicht tut und lässt, was er will.
Mit der Wissensklarheit.
Der Wissensklarheit. Mhm. Und die erste Frage wirst du mir wahrscheinlich nicht beantworten können, warum der Geist eigentlich diese unproduktive Eigenschaft hat, die eigentlich sehr belastend für alle ist, wo es herkommt. Aber die zweite Frage, also kannst du die trotzdem beantworten?
Ich könnte, aber wenn du es nicht hören willst, dann stelle ich gleich die zweite Frage. Aber du bist vielleicht nicht zufrieden mit der Antwort.
Okay, du kannst es noch beantworten, wenn du willst, aber was es mir eigentlich geht, ist, weil er ist ja da. Der Geist ist da, wo er herkommt. Aha. Ist halt so.
Ja.
Ist da. Warum muss ich diesen Geist, warum muss der immer mit irgendwas beschäftigt sein? Also das ist wie so ein kleiner Hamster, der immer was zu nagen braucht. Und wenn ich dem jetzt nicht bewusst Futter gebe, dann macht er sich auf die Socken und beißt mir das Mobiliar an. Völlig unkontrolliert.
Ja.
Gibt es einen Zustand in der Meditation, wo dieser, wo ich mir meiner selbst gewahr bin, also wo ich bewusst bin, wo ich nicht schlafe und der Hamster gleichzeitig mitschläft, sondern dass der Hamster entweder ruhig in der Ecke sitzen bleibt, mal nichts kaut oder vielleicht sogar schläft, also der Geist schläft oder der Verstand schläft, die Gedanken schlafen, aber ich schlafe nicht.
Ja, natürlich also gibt es den Zustand. Natürlich gibt es den Zustand. Das ist ja jetzt auch die Mission heute, den zu erleben. Ja, also ist ja eine gute Frage. Auch, ich würde auch sagen, der Zustand, wo dann dein Hamster in der Ecke liegt und untätig ist, das ist nicht das Ziel unserer ganzen Übung. Das ist sozusagen ein Etappenziel. Also den Hamster einmal unter Kontrolle zu bekommen. Und der darf sich dann auch mal in der Ecke ausruhen. Aber in Wirklichkeit brauchen wir den. Ja, aber wir müssen den abrichten, damit er das für uns erledigt, was zu tun ist. Ja? Weil, dass das Ganze so herumzappelt, das hat tatsächlich seine Ursachen. Ja? Die Ursache ist die Unwissenheit, dass wir nicht verstehen, dass blindes Reagieren auf angenehme, unangenehme Empfindungen uns nicht weiterbringt in diesem Dasein. Ja? Dass wir ständig das falsche Problem zu lösen versuchen und die falsche Lösung, der falschen Lösung hinterherlaufen. Ja? Das ist der Grund dafür, dass der Hamster sich so verrückt verhält. Und wenn wir den Hamster aber so trainieren, dass er das macht, dass er da hinschaut, wo es die Information gibt, die wir brauchen, um diese Unwissenheit zu überwinden. Zum Beispiel, wenn wir mit unserem Geist sehen können, dass diese Empfindungen, auf die wir ständig reagieren, ohnehin unbeständig sind. Das heißt, eine Reaktion ist eigentlich überflüssig. Weil ich kann es festhalten, aber es wird sich auflösen. Ich kann es wegzwingen, aber es löst sich ohnehin auf. Ne? Also, oder so, wie wir es jetzt machen, wir versuchen, diesen Hamster so hinzudrehen, dass er sieht, wie der Körper ist. Also nicht in einem absoluten Sinn, vielleicht ist das auch nochmal wichtig, dazu zu sagen, das sind jetzt keine absoluten Statements, dass der Buddha sagt, in Wirklichkeit ist der Körper Haut, Knochen, Fleisch, Organe. Das ist eine mögliche Wahrnehmung über den Körper. Wir haben ja hier sogar heute schon zwei verschiedene Übungen gehört. Ich kann sagen, der besteht aus Knochen und Fleisch. Ich kann sagen, der besteht aus den vier Elementen. Ich kann sagen, ja, was von den beiden ist da jetzt richtig? Ja, beides ist relativ richtig. Also wir versuchen diese Wahrnehmungen den Geist auf diese Wahrnehmungen zu richten, weil diese Wahrnehmungen etwas mit uns machen. Weil sie zum Beispiel dieses Verhaftetsein an den Körper und der ganzen Welt, in der der Körper lebt, und dieses ganze Narrativ, jetzt stehe ich auf und gehe nach Hause und dann koche ich mir was und morgen fahre ich in die Arbeit und alles, was so quasi sich darunter rum noch rankt, um diese weltliche Selbstverständlichkeit, ich bin der Körper, zack, fertig. Ne? Das versuchen wir so von verschiedenen Seiten den Hamster anknabbern zu lassen.
Ne? In der Meditation gestern war es so, also die Atembetrachtung, hast du ja auch gesagt, okay, wenn man jetzt nur aufs Ein- und Ausatmen achtet, dann wird es dem Hamster immer zu langweilig, macht er sich wieder auf die Suche. Deswegen konzentriert man sich dann auf die Qualität des Atems, weil das ein bisschen vielschichtiger ist und die Aufmerksamkeit dann wieder gebündelt wird. Aber das ist für den Hamster ja eigentlich eine Beschäftigungstherapie. Also ich gebe ihm ganz gezielt was zu tun, damit er nicht irgendwas macht.
Genau.
Das ist aber ein Zwischenziel. Also Frage, auch von, die von vorher nochmal, gibt es denn den Zustand, wo der einfach mal ruhig sein darf?
Ja.
Also muss immer was getan werden?
Nein, muss nicht.
Kann einfach irgendwann mal Schluss sein.
Ja, also richtig Schluss ist dann am Schluss. Ne? aber ich glaube, ich verstehe, was du fragen willst. Das ist jetzt natürlich ein Provisorium. Ne? Wir geben dem Geist was zu tun, weil er ohne irgendwas zu tun nicht klarkommt. Aber wir geben ihm was zu tun, was dazu führt, dass er sich mehr und mehr beruhigt. Wir geben ihm ja auch nicht irgendwas zu tun, ne? Sondern einen Schritt, den man dann gut weiterführen kann, dass der Geist sich im ganzen Körper so ein bisschen ausdehnen kann, da entspannen kann und dass er dann mal die erste Hürde der Rastlosigkeit auch überwindet. Ne? Dann hat man schon mal das erste Erlebnis davon, wie das ist, wenn der Hamster mal still sitzt. Und dieses zur Ruhe kommen des Hamsters, das hat schon immer mehr, wie soll man sagen, kann an Intensität noch immer mehr zunehmen. Ist aber letzten Endes jetzt nicht die endgültige Lösung, ne? Dass man den Hamster so irgendwie eingeschläfert hat, dass er nur noch in der Ecke liegt. So, es geht, weil das ist nicht das Problem, das der Hamster ursprünglich hat. Weil jeder Hamster, der in der Ecke liegt und sich, sobald er sich ausgeschlafen hat, springt er wieder auf und macht weiter. Ne? Also so kriegt man den Hamster nicht. Wir wollen den Hamster ja eigentlich befreien von diesen Zwängen, die er hat. Wir wollen ihn ja nicht irgendwie loswerden, sondern dem Hamster dabei helfen, das nicht mehr zu machen, was ihn so unglücklich macht.
Also wir wollen ihn nicht abschaffen, sondern therapieren.
Genau.
Genau.
Konditionieren. Genau, genau. Ja, bitte.
Ich habe die Frage. Also diese Asuba-Meditation fand ich sehr gut, aber ich glaube, ich bin eingeschlafen dazwischen. Ich muss erst durch den
ja.
Dann Muskelfleisch und dann bin ich bei der Haut aufgewacht.
Die Organe waren noch dazwischen.
Okay, ich habe mich noch nicht gewundert, wo die sind.
Okay, die Organe. Denen hast du geträumt,
vielleicht. Ja, ich habe einmal ich hau da viel was.
Okay. Ja, und mit dem Zusatztrick, dass auch die Adern und Nerven und Lymphgefäße, und das sind auch alles Organe. Und drum kann man auch in den Gliedmaßen das machen.
Und auch die, okay.
Ist der Hamster schon eingeschlafen?
Ja, mein Hamster hat geschlafen mit mir zusammen. Okay, danke.
Bitte.
Ich würde auch gerne fragen.
Ja, bitte.
Mich hat das ziemlich schnell, wo du da angefangen hast, das zu sagen, mit der Haut und was weiß ich. Ich war dann ziemlich schnell bei der Vergänglichkeit. Und in einer persönlichen Geschichte sozusagen, dass ich einige Menschen verloren habe in dem Jahr. Und ich habe dann einfach mit dieser Vergänglichkeit so zu tun gehabt. Ja? Also weil ich gemerkt habe, ich traue jetzt da sozusagen, wenn der Mensch mehr ist als nur sein Körper, ich traue in gewisser Weise um den Verlust des Körpers. Mhm. Dann plötzlich wird es so absurd. Ja, warum trauere ich um den Verlust des Körpers? Ja, und wo ist der Rest? Wo ist der Rest dieser Menschen, die da nicht mehr körperlich da sind? Und das hat einfach ganz viel Trauer in mir ausgelöst und einfach auch so dieses also nicht einverstanden zu sein mit dieser Form, also dass der Körper geht. Also einfach zu merken, das waren Todesfälle, die jetzt nicht sozusagen also sehr jung verstorben, sage ich jetzt einmal. Und das hat in mir einfach so einen Kampf ausgelöst.
Ja.
So ein Streit mit dieser Vergänglichkeit. Und dass man kein Recht hat auf sein Leben sozusagen. Ja, dass das Leben einfach auch geht, auch wenn der Mensch keine innere Bereitschaft dafür hat oder so. Mhm. Also ich habe da richtig gekämpft jetzt.
Naja.
Also und getrauert und war irgendwie ganz emotional.
Weißt du, an wen mich das erinnert? An den Prinz Siddhartha. Der wird sich genauso gefühlt haben, ne? Wie er dann mit 29 da in seinem Palast und alles wunderbar. Und dann plötzlich ist klar geworden, ja, Alter, Krankheit und Tod, das gibt's wirklich. Und das ist kein Witz und so ist das Leben. Ne? Und das hat eben seit Jahrtausenden Menschen dazu gebracht, wirklich sich auf eine ganz intensive innere Suche zu begeben, um da Antworten zu finden. Ja. Insofern könnte jetzt sagen, ja, das sei irgendwie lieb zu dem Gefühl, dann geht schon wieder weg, aber das ist ja auch ein ganz wichtiges und ganz echtes Gefühl. Insofern ist also das ist auch was Wertvolles, möchte ich damit sagen, weil das ja sehr wahrhaftig ist.
Ja, und einfach auch die Frage, wo ist der Rest? Ne? Der Körper ist unter der Erde, der ist eingebuddelt, der verwest, der vergeht. Und die Frage ist für mich schon, wo ist der Rest? Ja? Also ist jeder Mensch, der stirbt, irgendwo dann im Universum, in diesen Elementen sozusagen, löst es sich auf und tritt da wieder in diesen Urzustand ein? Oder also dieser Wunsch nach einer Erklärung, das habe ich so gespürt. Ich hätte so gerne eine Erklärung. Ja, wo sind die jetzt? Also ich vermisse sie, weil sie ja körperlich nicht mehr da sind. Und andererseits ist es auch ein bisschen lächerlich, das Gefühl, ja, der Körper ist nicht mehr da. Diese Menschen auf dieser körperlichen Ebene nicht mehr zu haben. Aber man hat auch den Rest irgendwie nicht mehr.
Also, ja.
Und um das trauere ich ja auch. Also das ist einfach, ich vermisse die einfach.
Ja.
Und da stellt sich die Frage, wie gehe ich mit dieser Situation um? Da merke ich einfach, ich weiß es nicht. Also einmal probiere ich so und einmal probiere ich so.
Ja, und die Frage ist vielleicht auch, wie gehst du damit um, dass du nicht weißt, wo die jetzt sind. Weil ich kann dir das irgendeine schlaue Antwort geben, aber du weißt es nicht. Ja, der Buddha würde sagen, die sind jetzt da, wo sie hingehören. Gemäß ihrer Taten sind sie weitergezogen. Aber da, wo es um dich geht, ist dein Gefühl da. Ne? Dass du jetzt merkst, Menschen können einfach sterben und dann sind sie nicht mehr da. Und wie gehst du damit um? Das ist jetzt, glaube ich, die Frage. Ne? Was wir heute machen, kann da vielleicht auch so ein bisschen der Katalysator sein, dass man sich nochmal bewusst wird, ja, es ist tatsächlich so, der Körper ist ein biologisches Ding, das sich dann auch auflöst, wenn das Bewusstsein nicht mehr da drin hockt.
Aber wie erklärt der Buddhismus den Rest, so wie du das sagtest, weil wir sind ja auch so aufgewachsen, dass der Rest für uns sozusagen die Seele ist und im Buddhismus gibt es keine Seele.
Nein, es gibt aber mehr als den Körper. Ne? Wir haben ein Bewusstsein, das in Abhängigkeit zwar von diesem Körper lebt oder existiert, das aber beim Wegfall dieses Körpers sich gerade durch die Abhängigkeit vom Materiellen eben dann einen neuen Wohnsitz sucht sozusagen, wo die Geschichte weitergehen kann. Und wie die Geschichte weitergeht, hängt eben davon ab, wie die Geschichte ausgesehen hat, die in dem Leben stattgefunden hat. Aber also mein erster Impuls wäre es gewesen, gerade nicht sich jetzt mit irgendeiner Geschichte dann da zu trösten und zu sagen, ja, die sitzen jetzt da alle und denen geht's gut oder so irgendwas, sondern zu akzeptieren, dass man sagt, das weiß ich halt nicht und ich muss jetzt trotzdem damit zurechtkommen, in der Situation zu sein, wo erstens ich nicht weiß, was passiert meinen lieben Menschen, wenn sie sterben. Gleichzeitig, man darf ja auch nicht vergessen, die Trauer um die anderen Menschen ist eine Sache, aber da im Hintergrund steckt ja noch ein anderer Riesending. Genau. Also da steckt ja noch so ein Rhinoceros irgendwie im Gebüsch und wartet drauf, jetzt da rauszukommen. Ne? Weil genau das Gleiche steht uns allen auch bevor, dass der Körper irgendwann als tote Hülle daliegt, sich auflöst und nichts davon übrig bleibt. Das kommt auch noch heute als Thema. Also es ist noch nicht ganz ausgestanden mit mir heute. Aber versuchter Beitrag heute ist eben zu zeigen, dass wir diese ganz direkte und ehrliche Beschäftigung mit diesen Aspekten des Körpers, dass er eben keine verlässliche Glücksquelle ist, dass er unbeständig ist, dass er sehr materiell ist, ne, und so weiter, dass wir das auch verwenden können, um unseren Geist wirklich ganz authentisch zur Ruhe zu bringen. Weil wir da eine Intensitätsquelle haben, die man sonst nur mit so ein bisschen ein aus und dann wird es immer ruhiger, einem gar nicht so schnell zugänglich ist. Und zu sagen, das ist der Körper und so ist er und jetzt lasse ich das mal von mir abfallen, dieses ganze Körpergetue und schau, was dabei rauskommt. Ja, da hat man eben eine vom Buddha auch hier sehr empfohlene und gepriesene Möglichkeit, über den Körper in eine Erleichterung und Ruhe zu kommen. Wenn man es vielleicht halt über, wenn man es schafft, über diese Hürde der emotionalen Erstverschlimmerung darüber zu kommen. Magst du mal?
Ich möchte gerne etwas dazu sagen, mein eigenes Erlebnis zu dem Thema, wenn jemand stirbt, der einem nahe ist. Ich finde das ganz spannend, zum Beispiel mein Mann ist vor einigen Jahren gestorben und das hat bei meinem Sohn eine enorme Wut ausgelöst. Er hat angefangen, dann Fragen zu stellen nach ein paar Jahren. Ich durfte am Anfang gar nicht über seinen Vater sprechen. Sein Schmerz war sehr überdeckt von diesem Zorn. Er hat gehadert gegen die Ärzte, gegen Gott und die Welt. Und ich musste das begleiten und aushalten. Und er hat mir aber immer zugehört, trotzdem. Und was ist jetzt passiert? Er hat seinen eigenen spirituellen Weg wurde jetzt initiiert, das beobachte ich jetzt. Er findet jetzt seine eigenen Schritte darin. Aber ich musste das einfach mit ihm, diesen Weg mit ihm gehen, das aushalten. Ich hatte ja auch meine eigene Trauer, aber das fand ich sehr beeindruckend. Also oder das, was jetzt passiert, das ist jetzt so eine kleine Pflanze, die anfängt zu wachsen. Und das ist sein Weg und das hat Kraft und er ist jetzt wirklich ein reifer junger Mann, der hat schon ein bisschen Weisheit erfahren, weil er lehnt das jetzt nicht mehr ab. Das finde ich sehr beeindruckend. Mhm. Er akzeptiert das jetzt und er hat auch diese Frage gestellt, wo ist jetzt mein Vater? Wo ist er denn jetzt hingegangen? Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Also, ja, und jetzt fängt diese kleine Pflanze an, sichtbar zu werden. Man braucht ein bisschen Geduld damit. mit sich und auch mit der Umgebung.
Wollen wir vielleicht noch eine halbe Stunde meditieren? Hast du noch eine Frage?
Ich habe eine Frage, ich mache uns fragen. Während der Zeit, wo Buddha gelehrt hat, so nach der Erleuchtung, gab es da irgendwo einen Fall, wo einer seiner Mönche gestorben ist, wo er dann nachweislich getrauert hat?
Es gibt den Fall, wo seine beiden wichtigsten Schüler gestorben sind. Und er hat das aber, also es ist eine ganz interessante Episode. Er sitzt da mit den Mönchen zusammen und sagt, er selber spricht über sich und sagt, wie erstaunlich das ist, dass ohne diese beiden Mönche wirkt die Mönchsangha so wie ein Baum, von dem die zwei größten Äste abgeschnitten sind. Also es scheint ihm schon auch emotional bewusst gewesen zu sein, dass da etwas fehlt. Und dann sagt er, und es ist aber erstaunlich, wie der Geist des Tathagata keinerlei Trauer dabei verspürt.
Also keine Trauer.
Die Trauer nicht, aber trotzdem das Bewusstsein, dass was fehlt.
Weil ich mich frage, wenn man diese Überzeugung völlig für sich einnimmt, dass der Körper halt auseinandergefallen ist und ich nicht weiß, was mit den Menschen jetzt, wo die sind, wo dieses Bewusstsein ist, ob man da die Fähigkeit nicht vollständig verliert, überhaupt zu trauern, weil das halt dann so ist, wie wenn eine Teetasse runterfällt, die ist kaputt und das war's dann halt.
Ja.
Ich weiß es nicht. In letzter Konsequenz ist es ja so, wenn ich sage, okay, das Bewusstsein ist nicht verloren, wir treten in den karmischen Strom ein, wo sie rauskommen, richtet sich danach, was vorher passiert ist, es ist alles in Ordnung, dann gibt es eigentlich keinen Grund, wirklich zu trauen.
Naja, das ist jetzt ein bisschen intellektuell, denke ich, weil du kannst ja auch, selbst wenn der wer die Tasse wegnimmt und du weißt, dein Nachbar verwendet sie jetzt, kannst du ja trotzdem traurig sein, dass du sie nicht mehr verwenden kannst, weil das ja ein schönes Gefühl ist, sie am Tisch zu haben, ne? Insofern denke ich, ist es schon legitim und in Ordnung, auch zu trauern. Nur, wenn du fragst, wie der Buddha das erlebt hat, müssen wir halt auch sein gesamtes Weisheitsspektrum da mit einbeziehen in die Antwort. Ne? Und ich sehe, also das ist auch für uns oder für alle Dhamma-Praktizierenden manchmal so ein bisschen ein haariger Punkt. Darum ist das auch schön, dass du das ansprichst, weil wir manchmal das Gefühl haben, eben gerade wenn man den Buddha hat als so ein mächtiges Vorbild und jetzt hört man hier, der Buddha hat jetzt nicht getrauert. Da kann das Gefühl entstehen, ja, das heißt, wenn man es richtig macht, dann trauert man nicht. Das heißt, ich als der Mensch, der ich jetzt bin, ich sollte dann vielleicht auch nicht trauern. Ne? Und das wäre eigentlich eine falsch verkehrt verschrobene Sichtweise, ne? Weil es geht nicht darum, ob man trauern soll oder nicht oder darf oder nicht, sondern ob man trauert oder nicht. Und wenn der Buddha an einen Punkt gelangt ist, wo bei ihm diese Emotion nicht mehr entsteht, dann ist das für ihn ja wunderbar. Aber wenn wir an einem Punkt sind, wo die Emotion schon noch entsteht, dann geht es darum, wie gehen wir heilsam damit um. Ne? So, dass es uns gut geht und so, dass die ganze Erfahrung sogar unser spirituelles Wachstum noch fördert. Ne? Aber das kenne ich auch aus eigener Erfahrung, dass man da am Vorbild irgendwie, also normalerweise macht man das ja so, ne, dass man irgendwie, wenn man jetzt ein Tennisspieler ist und man hat da einen Tennis-Superstar als Vorbild, dann will man sich vielleicht abschauen, wie der den Aufschlag macht, und dann versucht man es genauso zu machen. Dann kopiert man den irgendwie. Wenn man es versucht, den Buddha zu kopieren, indem man einfach so tut, als ob man so und so wäre, ja, ja, jetzt, wenn man, jetzt, wo man so ausspricht, klingt es lustig, aber das kann schon passieren auch im spirituellen Getümmel.
Wenn ich so tue, als ob ich ein guter Tennisspieler wäre, ist das Ergebnis keineswegs gewiss. Also.
Hast du da Erfahrungen sammeln müssen?
Ich spiele gar kein Tennis. Also.
Interpretiere ich das, was du da gesagt hast, in dem, was du erzählt hast, wo eben diese beiden Lieblingsjünger?
Ja, halt so die wichtigsten. Ja. Die Hauptjünger.
Dass er den Zustand jetzt zwar bedauert, dass sie nicht mehr hier sind, und wenn er die Wahl hätte, würde er wahrscheinlich wählen, dass sie noch hier sind, aber aus diesem Zustand, der jetzt ist, dass sie nicht mehr hier sind, ist für ihn jetzt kein Ducker erwachsen, in dem Sinne, dass er schmerzlich trauert drum.
Ist das. Genau, das ist eigentlich die große Errungenschaft des Buddha, dass er keinen Dukkha mehr hat. Und Dukkha muss hier eben so verstanden werden als dieser Anspannungszustand, der durch Identifikation mit irgendeinem geistigen oder körperlichen Zustand entsteht. Was nicht heißt, dass beim Buddha, wenn er sich bewusst wird, war da, wo die immer saßen, da ist jetzt leer, dass er nicht ein als unangenehm empfundenes Gefühl empfindet. Aber daraus erwächst ihm kein Dukkha, weil er da nicht dran anhaftet und sich nicht damit identifiziert. Okay. Ja, selbst wenn der Buddha auf einen Stein tritt, dann hat er ein unangenehmes Gefühl dadurch. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir nutzen die Zeit bis zur Mittagspause noch ein bisschen Stille. Genau, wer nochmal die Beine ausstrecken muss, dann tut das jetzt bitte. Man soll natürlich gut sich um den Körper kümmern, auch um die Knie. Das ist auch interessant, dass man sich so um ihn kümmern muss. Ne? Es ist schon ein recht anspruchsvoller Kunde. Ja. Einfüllen, ausfüllen, säubern.